ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Łukasz Tomaszewski.
Dieses kaltblütige Erschießen von Alex Preti war, sagen wir mal, ein Tabubruch. Und sogar auch für die Rechten, auch für die Republikaner, die ja pochen auf das Recht, eine Knarre zu tragen. Und deswegen wird er von Polizisten erschossen. Das hat nicht mal den Republikanern gepasst.
Ich glaube, das wissen sehr viele Menschen, sei es in der Kultur, im Journalismus, im akademischen Bereich, noch nicht so genau. Sind wir noch in dem Bereich, in dem es okay ist, Dinge zu dulden, zu tolerieren? Oder müssen bestimmte Personen, bestimmte Bereiche irgendwann aufstehen und auf den Tisch hauen? Und mit den Konsequenzen natürlich rechnen. Ich glaube, wir sind an diesem Punkt.
Ein Jahr nach dem Amtsantritt von Donald Trump II kommt es zum ersten Aufbegehren der Zivilgesellschaft und der Kulturwelt gegen den immer autokratischer regierenden US-Präsidenten. Lange haben wir uns ja in Europa gefragt, was ist denn eigentlich los mit dem amerikanischen zivilen Ungehorsam? Warum lässt sich das liberale und weltoffene Amerika das alles gefallen? Viele Beobachter und Beobachterinnen sprechen jetzt von einem Wendepunkt, einem sogenannten Tipping Point. Spätestens seit den tödlichen Schüssen in Minneapolis auf Rene Good und Alex Preti scheint sich etwas gelöst zu haben. Zunächst demonstrierten Tausende auf den Straßen der Stadt und dann in über 40 Bundesstaaten. Und jetzt meldet sich auch noch die Kultur zu Wort. Und zwar auf den ganz großen Bühnen des Landes, bei den Golden Globes, bei den Grammys, bei der Super Bowl Halftime Show, also bei den Mega-Events, die wirklich Millionen von US-Bürgern im Fernsehen mitverfolgen. Darüber spreche ich heute mit zwei Expertinnen. Die US-amerikanische Schriftstellerin Nell Zink kommt ursprünglich aus Kalifornien, lebt seit über 20 Jahren in Deutschland. Zuletzt erschienen ist ihr Roman Sister Europe, ein Konversationsroman voll schillernder Fantasie, politisch, gesellschaftlich aktuell. Nell Zink sitzt mir hier gegenüber am Haus des Rundfunks. Hallo Nell.
Hallo.
Und zugeschaltet aus Kiew ist die Journalistin Karolina Chimoy. Karolina steuert eigentlich zwei Perspektiven bei, denn als ehemalige USA-Korrespondentin der Deutschen Welle kennt sie sich bestens aus im Land und sie ist als Reporterin wirklich weltweit unterwegs, also von Asien über Südamerika bis in die Ukraine, wo sie seit einigen Tagen gerade ist und darum kann sie auch eine Außensicht eigentlich auf die USA liefern, die nicht nur europäisch ist. Hallo Karolina.
Hallo, freut mich da zu sein. Danke für die Einladung.
Und ich stelle mich auch selbst noch mal ganz kurz vor, denn Radio 3 Hörerinnen und Hörer kennen meine Stimme aus den Kulturnachrichten am Morgen von Kulturkompakt und ich arbeite auch noch für den WDR Cosmo. Ich bin Łukasz Tomaszewski und moderiere hier jetzt einmal im Monat den zweiten Gedanken. Heute ist für mich Premiere. Mein erster Gedanke zum heutigen Thema. Es ist doch noch ein sehr zaghafter Protest, weniger sehr mutiger Menschen, muss man sagen. Und ich frage mich, ob wir uns tatsächlich an einem Tipping Point befinden. Ich möchte eigentlich erstmal positiv starten, denn das, was da in der Nacht von Sonntag auf Montag in Santa Clara, Kalifornien, bei der Super Bowl Halftime Show passiert ist, das war ja wirklich schon fast historisch. Also diese 13 Minuten Halbzeitpause im Finale der Football-Meisterschaften gehören ja traditionell der Musik. Hier spielen die größten US-Popstars das Konzert ihres Lebens, einfach weil über 100 Millionen Menschen an den Fernsehgeräten kleben und zuschauen. Und in diesem Jahr war es erstmals zu 100% auf Spanisch, gesungen von Bad Bunny aus Puerto Rico, einem erklärten Trump-Gegner. Karolina, wie hat das auf dich gewirkt, diese 13 Minuten?
Es wurde viel darüber berichtet, Łukasz, viel darüber gesprochen. Es war tatsächlich einmalig, so einer traditionell US-amerikanischen Show einen Star zu haben, der die ganze Show nur auf Spanisch durchgeführt hat. Und nicht nur das, sondern mit sehr viel Symbolik an unterschiedlichen Stellen. Das Ganze fing ja mit dem Satz an, que rico es ser latino. Wie schön es doch ist, Lateinamerikaner zu sein. Und diesen Satz zu hören, mitten in einer Zeit, in der wir parallel dazu die ganze Aktion von ICE sehen in den Straßen, wie die Migranten festgenommen werden, eingesperrt werden in Gefängnissen, das ist natürlich ein krasser Kontrast. Ja, und ich glaube, das zeigt auch in ein paar Minuten, wo sich das Land gerade befindet, in einer kompletten Polarisierung.
Diese 13 Minuten, wie du schon sagst, waren voller Symbolik, über die wir vielleicht gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen können. Aber ich frage jetzt auch erstmal, Nell Zink, ist das für dich als Amerikanerin auch ein Ereignis der Super Bowl, vielleicht für Familie, Freunde, dein soziales Umfeld, oder ist nicht so dein Ding?
Ich meine, es ist nicht zu übersehen, wenn man sich in den USA befindet. In dem Moment, wo es stattfindet, dann reden die Leute schon drüber. Vor allem über die Werbung, die dann läuft, weil die reichsten Firmen der Welt drehen da Werbespots, die lustig sein sollen. Es ist wirklich so, dass man die Highlight-Reels der Werbung genauso oft ansieht wie das Footballspiel. Zu Bad Bunny würde ich einfach darauf aufmerksam machen, dass Marketing sich immer an die Jüngeren richtet. Und die Millennial-Generation ist zu einem Siebtel im Ausland geboren, in USA.
Okay, und das ist dann natürlich auch die Zielgruppe, wie du meinst. Also wenn wir sozusagen darüber sprechen, nicht nur über die kulturelle Botschaft, sondern möglicherweise auch darüber, dass es auch ein kommerzielles Interesse ist.
Ja, Bad Bunny ist der beliebteste Künstler auf Spotify. Die Musik, die er macht, Reggaeton und Trap, ist nicht unbedingt mein Ding. Aber es kann bei Reggaeton und Trap knallhart sexistisch und frauenfeindlich werden. Und eben das macht er nicht. Ist sogar ein bisschen LGBTQ-freundlich.
Der zweite Song, Yo Pereo Sola, ist den Queers und den Frauen gewidmet. Über diese 13 Minuten wurde ja natürlich Wochen vorher geschrieben und dann jetzt seit 2-3 Tagen sehr viel berichtet, weil diese Message einfach so politisch war. Dazu muss man etwas ausholen. Bad Bunny ist ja gerade, wie du schon gesagt hast, Nell, der am meisten gehörte Musiker der Welt, kommt aus Puerto Rico wie Hawaii, seit 1898 US-amerikanisches Außengebiet, aber ohne gleiche Rechte wie US-Amerikaner. Puerto Ricaner dürfen zum Beispiel nicht den US-Präsidenten wählen. Die Kultur ist karibisch, Latino, Spanisch sprechend. Die USA werden von vielen als eine Art Besatzungsmacht gesehen. Und im Januar vergangenen Jahres, als Trump zum zweiten Mal vereidigt wird, da bringt Bad Bunny sein neues Album raus. Eine Liebeserklärung an seine kleine, arme Insel, während Trump und seine Anhänger von einer Insel im Müll sprechen im Wahlkampf und Latinos in den USA als Verbrecher, Vergewaltiger und Drogenhändler brandmarken. Singt dieser Bad Bunny davon, wie großartig es ist, Latino zu sein. Ein Riesenerfolg, zig Shows weltweit, außer in den USA selbst. Sein Argument: Ich will nicht, dass die Eisbeamten vor den Stadien Jagd machen auf meine Fans. Er wird zu einer Art Widersacher Trumps, gewinnt den Grammy für das beste Album und sagt dann folgendes Statement on stage bei den Grammys: Bevor ich Gott danke, sage ich Eyes out, wir sind kein Müll, wir sind keine Tiere, wir sind Menschen. Der US-Präsident ist stinksauer, dass Bad Bunny auch noch die NFL Halftime Show spielen darf, sagt seinen Besuch im Stadion ab, macht das, wofür er bekannt ist, in Echtzeit teilt er seinen Hass und seine Wut über sein soziales Netzwerk Truth Social. Er verstehe kein Wort, eine der schlechtesten Shows der Geschichte, ekelhafter Tanz und so weiter. Als wüsste Bad Bunny das alles schon im Voraus, lässt er auf der Anzeigetafel des Stadions projizieren: Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist die Liebe. Und nach 13 Minuten Tanz und Musik verlässt er das Stadion mit einer riesigen Entourage an Mitstreitern. Sie tragen die zig unterschiedlichen Nationalfahnen aller amerikanischer Staaten. Bad Bunny zählt sie dann auch alle auf: Argentinien, Kuba, Kolumbien, am Ende die USA und Kanada. Ein lateinamerikanischer Reporter steht am Rand, will eigentlich berichten, ist aber emotional dermaßen ergriffen, dass ihm einfach nur Tränen über die Wange rollen. Carolina, warum, welchen Knopf hat Bad Bunny da gedrückt?
Ich glaube, diese ganze Situation, Lukas, zeigt wirklich, wie geteilt das Land ist in zwei Extremen. Weil parallel zu dieser Show, das muss man auch wissen für den Kontext, gab es ja eine andere Show von den MAGA-Supportern, wo Kid Rock gespielt hat. Und das sollte quasi ein Alternativprogramm sein. Und die besten Bilder für Trump wären natürlich gewesen, wenn es auch hier voll gewesen wäre, wenn die Stimmung hier auch absolut toll gewesen wäre. Die Bilder, die wir gesehen haben, waren allerdings anders, sowohl was die Musik angeht, wie auch die Stimmung in dem Ort, wo Kid Rock gespielt hat. Aber hier zeigt sich nochmal dieser Trump, der versucht, eine Alternative zu bieten, die natürlich viel besser und großartiger sein soll. In diesem Fall war es nicht. Natürlich ärgert das Trump. Das ist eine der größten Bühnen, die man in den USA bekommen kann, um sichtlich zu sein, um eine Message an alle zu geben. Und das war diesmal nicht Trump. Obwohl wir in den letzten Monaten als Journalisten fast tagtäglich über Trump berichten, fast tagtäglich aus den USA Nachrichten kommen, die wirklich tagelang, wenn nicht wochenlang, die Headlines dominieren, die Titel, Zeitungen, Fernsehen, Radio, überall, war es diesmal anders. Und diese Kommentare habe ich auch gehört, fand ich interessant, endlich mal viel Buntes und Nachrichten. Wir haben ja momentan auch sehr viele Krisen weltweit und das dominiert meistens die Nachrichten. Also es war dieses Positive, dieses Unifying, dieses Gemeinsame, was Bad Bunny auch unterstreichen wollte. Und die Nachricht, die du gerade auch gebracht hast mit den vielen amerikanischen Staaten, das ist natürlich ein Punkt, der immer wieder, und das weißt du, Lukas, in Lateinamerika hochkommt. Auf Deutsch sagt man ja auch Amerika, um sich auf die Vereinten Nationen Amerikas zu beziehen. Amerika ist ein Kontinent, es ist nicht ein Land. Und darauf wollte Bad Bunny nochmal aufmerksam machen, gerade auch mit seiner letzten Message, America All Together oder sowas stand auf den
Football drauf.
Genau. Und das war seine Main Message, Unity and Love. Also irgendwie sehr hippie-mäßig vielleicht auch. Aber das ist natürlich ein Kontrast zu dem, was wir auf der anderen Seite sehen.
Nelsink, du bist groß geworden in den USA. Du hast den meisten Teil deines Lebens dort verbracht. Wie wichtig sind diese Big Pictures, von denen Carolina hier gerade berichtet? Also scheinbar geht es grundsätzlich oder gerade jetzt nicht ohne eine gewisse Portion Pathos in den USA.
Also gut, ich bin tendenziell alt und abgebrüht. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, Partymusik wurde schon immer von Minderheiten gemacht. Es sind nicht unbedingt die Menschen mit deutschen Vorfahren oder britischen Vorfahren, die richtig geile Tanzmusik machen. Also Bad Bunny ist nicht umsonst angesagt. Das Zeug, das sind ansteckende Beats. Also für mich, das ist nicht ganz so dramatisch. Es gibt einfach bunte Clips mit tanzenden Mädchen, die man verbreiten kann. Super Bowl ist Unterhaltung.
Okay.
Und das irgendwie als, dass es so parallel kommt mit diesem unglaublichen Auswuchs an abgrundtief bösem Eis-Aktivität.
Ja, aber dann ist es ja interessant, wir wollen ja nicht nur exklusiv über Bad Bunny und die Halftime-Show reden, sondern überhaupt über Kultur. Natürlich ist es Musik, Popkultur jetzt gerade, weil es besonders greifbar, besonders prominent und groß ist. Aber sprechen wir über einen anderen US-Amerikaner, der sich nach den tödlichen Schüssen von Minneapolis zu Wort gemeldet hat. Und den kann man wirklich niemand sein Amerikanischsein absprechen. Bruce Springsteen, Born in the USA, ist sein größter Hit. Und diese 76-jährige Rocklegende, die schreibt eine wahre Protesthymne dieser Tage. Streets of Minneapolis im Text, da werden Renee Good und Alex Pretty namentlich erwähnt. Der Song ist den beiden gewidmet, sowie allen Bewohnern der Stadt und den unschuldigen Immigranten unserer Nachbarn. Das war ein Zitat. Auf Instagram schreibt der Musiker: Das Lied ist meine Antwort auf den Staatsterror, der über die Stadt Minneapolis hineingebrochen ist. Und im Song heißt es, ich zitiere, eine Stadt in Flammen kämpft gegen Feuer und Eis unter den Stiefeln ihrer Besatzer, König Trumps Privatarmee. Mit Waffen an ihren Mänteln kam sie nach Minneapolis, um Recht walten zu lassen. Nell, du hast dir den Song auch angehört. Wie findest du ihn und hast du das erwartet, dass sowas kommt von Springsteen?
Also nicht direkt erwartet. Man kann sich schon freuen. Ich fand es interessant, dass der das meines Erachtens sehr im Stil von Bob Dylan vorgetragen hat. Also man hat da wirklich den Widerhall von Bob Dylan. Er hat sich da klar und deutlich positioniert. Das ist ein Protestlied im Stil der 60er, so soll es aufgefasst werden. Es ist ziemlich viel Blut im Text, aber es ist relativ viel Blut in den Straßen von Minneapolis. Also von daher
passend.
passend.
Mhm. Springsteen und Bad Bunny sind ja nur die prominentesten Beispiele. Bei den Golden Globes hat Schauspieler Mark Ruffalo Donald Trump kritisiert, sprach von Angst und Gewalt in den USA. Am Revers ein Ansteckbutton mit der Aufschrift Be Good. Und auch Stars der US-Literatur, wie zum Beispiel Siri Hüstfett, sprechen davon, dass mittlerweile die Lüge und die Verdrehung der Tatsachen die Sprache der US-Regierung sind und rufen zu Protest auf. Erleben wir also gerade eine Art Momentum, in dem sich die amerikanische Gesellschaft befindet, sich wehrt? Carolina, du warst kurz vor den Eisübergriffen in Minneapolis, in Washington und in New York, im Dezember war das. Wie war dein persönlicher Eindruck? Hast du auch schon Kampfgeist in der Luft gespürt oder war Minneapolis sozusagen der Auslöser?
Ich würde es nicht als Kampfgeist definieren, aber vielleicht, weißt du, Lukas, ich habe 3 Jahre lang in Washington gelebt und war jetzt nach 2 Jahren wieder da und die Stadt ist tatsächlich anders. Gegenüber von meiner alten Wohnung wurde mitten am Tag um 1 Uhr nachmittags, 2 Uhr nachmittags ein Mann festgenommen. Auf einmal waren sehr viele Reporter da, es war ein Mensch, der, und das ist genau der Punkt, festgenommen wurde, weil er wie ein Migrant aussah, ohne Dokumente. Und das ist genau das, was die Demokraten und die Menschen, die auf die Straßen gehen, das ist genau das, wogegen sie protestieren, dass die Menschen nicht angehört werden, dass nicht nachgewiesen wird, ob sie einen kriminellen Hintergrund haben, ob es irgendwelche Strafen gibt, Abstrafungen, weshalb sie jetzt festgenommen werden müssten. Und das hat mich schon sehr überrascht, dass in einer Stadt, ja, in der sowas früher noch nie gesehen werden konnte mitten im Tageslicht. Und nicht nur das, sondern in der Stadt habe ich gemerkt, herrscht, Angst ist vielleicht ein zu großes Wort, aber tatsächlich eine Art Autozensur, eine sehr starke Vorsicht, nicht nur unter Migranten, sondern auch im akademischen Bereich, selbst unter Journalisten über das, was man sagt, was man nicht sagt, was man tatsächlich unterstreichen möchte, was man lieber weglassen möchte. Und zwar, weil die Vorsicht da ist, die ständige Vorsicht, bloß nichts komplett Falsches zu sagen, bloß nicht zu provozieren. Und das in der Hauptstadt von The Land of the Free. Nell sagte vorhin, sie sieht es nicht so dramatisch. Ich sehe es dramatisch. Ich habe diese Stadt früher noch nie erlebt.
Warte mal. Ich meinte, das mit Bad Bunny fand ich nicht so dramatisch. Der Zustand aber der USA finde, ist zum Heulen.
Ja, aber genau das mit Bad Bunny, ne, ich finde, das ist symbolisch für das, was passiert. Das ist vielleicht nur Musik in Anführungszeichen, nur eine Show in Anführungszeichen, aber es symbolisiert genau das, was auch ganz tief gerade passiert in den USA. Und nur als Side Note, ich finde auch nicht, dass Tanzmusik nur von Minderheiten gemacht wird, aber dazu können wir wahrscheinlich noch ein anderes Programm haben, um weiter über die USA zu sprechen. Ja, Lukas, die Lage in den USA ist ziemlich anders momentan als vor ein paar Jahren nur.
Und wir sprechen über das liberale Washington.
Über das liberale Washington, wir sprechen über die Hauptstadt von The Land of the Free und das spürt man auf den Straßen. Mir wurde auch gesagt, ich soll lieber meinen Pass die ganze Zeit bei mir haben. Klar, ich habe einen lateinamerikanischen Hintergrund, ich sehe aus wie eine Latina. Und da kommt man natürlich auch in diese ganze Diskussion von Racial Profiling. Welche Menschen werden entsprechend festgenommen und wer nicht? Die Reportage, die ich dort gedreht habe, da ging es insbesondere über Migranten. Also diese Vorsicht, diese extreme Vorsicht habe ich auf unterschiedlichen Ebenen erlebt. Aber in der Reportage ging es insbesondere um Migranten. Und da gibt es natürlich sehr viele Migranten, die keine Dokumente haben. Das ist nun mal, das muss man natürlich auch wissen als Hintergrund, dass rund 11 Millionen Personen in den USA dort sind ohne Erlaubnis. Aber das ist fast schon eine Tradition in den USA.
Das, klar,
das heißt nicht, dass es richtig ist, aber das ist etwas, was die USA traditionell schon immer
toleriert haben und auch gebraucht haben, diese illegale Migration, genau, um auch die niederen, unqualifizierten Jobs für Dumping und Billiglöhne immer bereit zu haben. Ich möchte ganz kurz Nell nochmal das Wort geben. Du warst auch im Oktober da, hast auch mit Kulturschaffenden gesprochen. Wie ist dein Eindruck? Das, was Carolina hier gerade beschreibt, als eine Art Schere im Kopf oder eine übermäßige Vorsicht, voreilendes Gehorsam vielleicht, nicht das Falsche zu sagen. Schockstarre, Wut, was hast du erlebt?
Nach der Inauguration waren meine Freundin schockstarre. Was danach kam, war, darf man nicht vergessen, der 7. Oktober. Und da ging ein Riss durch die Kulturszene, die sich nicht gekittet hat. dass wirklich die Angst, ertappt zu werden bei irgendeiner falschen Aussage, dann besonders stark war. Und auch zwischen den Generationen. Und die politische Diskussion in den sozialen Medien ist sehr viel mehr Palästina als irgendwie Trump, weil wie man zu Trump stehen sollte, weiß man ja. Also dieses kaltblütige Erschießen von Alex Preti war, sagen wir mal, ein Tabubruch. Und sogar auch für die Rechten, auch für die Republikaner. Weil er wurde ja deswegen erschossen, weil er eine Knarre dabei hatte. Mhm. Und die ja pochen auf das Recht, eine Knarre zu tragen. Und deswegen wird er von Polizisten erschossen. Das hat nicht einmal den Republikanern gepasst. Und deswegen gibt es einen riesen Aufschrei.
Trumps autoritäre Politik war ja von Anfang auch eben gegen die liberale Demokratie im Inland und ihre traditionsreichen Kulturinstitutionen gerichtet. Also wenn wir über zum Beispiel das Smithsonian Institute sprechen, an dem sehr viele Museen hängen, das sollte einzelne Exponate abhängen, etwa weil sie sich eben mit dem Kolonialismus oder der Sklaverei beschäftigten. Elite-Universitäten sind unter Druck. Das Kennedy Center wurde zuerst zu Trump Kennedy Center umbenannt und jetzt aktuell sogar stillgelegt. Was bedeutet das für den Bildungsauftrag dieser Institutionen, aber auch für das internationale Renommee dieser Einrichtung?
Es ist eine Katastrophe. Also wie man diesen Karren aus dem Dreck ziehen will, weiß ich nicht, weil im Moment findet eine Zensur statt. Weil wir haben ja nächstes Jahr jährt sich die Gründung, die Unabhängigkeit der USA zum 250. Mal. Und dafür macht man Radiobeiträge bei NPR und da, obwohl, also ich habe eine gute Freundin, die dort arbeitet, obwohl bei diesem, früher hat man das als halb öffentlich verstanden, aber die kriegen kein Geld mehr von den USA an sich. Die sind trotzdem sehr vorsichtig, weil sie Attacken von Trump-Fürsten. Also wenn man das Falsche macht, dann kriegt man von ihm eine Zivilklage von wegen Verleumdung über 10 Milliarden. Mhm. Und dann hat man eine sehr teure Aufgabe vor sich. Bei 10 Milliarden kann man das nicht mal versichern. Also er geht mit allen Mitteln vor, gegen alle möglichen Institutionen, auch gegen dieses Smithsonian, gegen diese Museen in Washington. Die müssen auch ihre Ausstellungen dem Weißen Haus vorlegen, damit die kontrolliert werden, ob sie ihm passen. Die haben schon angefangen bei Independence Hall in Philadelphia, also wurden schon alle Ausstellungsexponate über die Sklaverei runtergerissen. Also wir kriegen eine Gründung der USA ohne Schwarze, ohne Sklaverei. Das darf nicht erwähnt werden, wenn es nach Trump geht. Und da rudert man zurück um mindestens 50 Jahre. Das ist nicht irgendwie, dass man die Uhr ein bisschen zurückdreht, sondern das ist wirklich, wir gehen zurück in Trumps Jugend. Er will es so haben, wie es so war, als er Mitte 20 war.
Mhm. Carolina, du beobachtest das auch, den Diskurswechsel, den Wechsel der Narrative. Was steckt dahinter? Stichwort eben Kulturkampf. Denn das genannte Verhalten ist ja nichts anderes, kulturpolitischer Backlash. Glaubt die Trump-Administration und das MAGA-Lager im Ernst, dass sich historische Fakten kaschieren lassen, dass die multiethnischen USA von heute zurück eben zum Geschichtsbild und Kulturbegriff der 1950er Jahre zurück können?
Ich glaube, das ist in der Tat die große Hoffnung. Und ich glaube, dass vielleicht die Regierungen da, und das habe ich auch von manch einer Person in Washington gehört, die Identity Politics unter Biden vielleicht zu weit ging. Dass man da vielleicht tatsächlich zu viel Gewicht und zu viel den Fokus darauf gelegt hat. LGBTQ, queer Person, braun, schwarz, diese Identity Politics vielleicht zu weit und dementsprechend provozierend gegenüber ein Lager, das komplett anti-woke ist. Und dementsprechend jetzt auch diese extreme Vorsicht, die Nell auch erwähnt hat, weil man Angst hat oder weil man ja sehr vorsichtig sein möchte wegen Zivilklage, wegen Verleumdung, dass man da bestimmte Mittel nicht mehr kommt. Und diese Atmosphäre, ich glaube, das weiß wahrscheinlich keiner, aber bis wohin ist es in Ordnung, vorsichtig zu sein und ab welchem Punkt muss man aufhören, vorsichtig zu sein und die Dinge beim Namen benennen. Und ich glaube, da sind wir gerade. Und ich glaube, das wissen sehr viele Menschen, sei es in der Kultur, im Journalismus, im akademischen Bereich, noch nicht so genau. Sind wir noch in dem Bereich, in dem es okay ist, Dinge zu dulden, zu tolerieren oder müssen bestimmte Personen, bestimmte Bereiche irgendwann aufstehen und auf den Tisch schauen und mit den Konsequenzen natürlich rechnen. Ich glaube, wir sind an diesem Punkt.
Naja, was sagst du zu dem, was Carolina gerade gesagt hat?
Also es gibt ganz viele, die statt die Stimme zu erheben, weil das gefährlich ist, die nehmen den Hut und gehen. Also in der Kulturszene hat man Boykotts, aber im Justizministerium reichen die Leute einfach die Kündigung ein und gehen sang- und klanglos zu der privaten Kanzlei. Ich habe sogar auf dem Flughafen, war es ganz witzig, habe ich eine Physikerin kennengelernt von der NASA. Die wollte beim European Space Agency sich auf eine Stelle bewerben. Also sie hat nicht irgendwie groß gegen Trump protestiert, aber sie hat, wie man im Englischen sagt, mit den Füßen abgestimmt.
Also Brain Drain als direkte Konsequenz.
Also nicht aus dem Land raus, sondern aus den Ministerien raus. Weil es sind ganz wenige, die damit assoziiert werden wollen. Wenn wieder die geistig Gesunden an die Macht kommen, dann wird man natürlich mit diesen Menschen ein Stück weit aufräumen müssen.
Das heißt, aber, ja, Carolina?
Nein, ich wollte nur hinzufügen, ich glaube aber tatsächlich auch vielleicht zum Teil Brain Drain. In New York haben wir viele Menschen getroffen, die die Möglichkeit natürlich auch haben, nach Europa zu gehen zum Beispiel und dort ein neues Leben anzufangen, weil sie sich in ihren Worten nicht mehr wohlfühlen in ihrem eigenen Land. Aber auch Migranten ohne Dokumente, die sagen, okay, bevor ich ausgeführt werde, bevor ich deportiert werde zurück in mein Land, planen wir unseren Umzug. Also ich glaube, es gibt von unterschiedlichen Gruppen, je nachdem, welche Möglichkeit die einzelnen Personen haben, tatsächlich die Gedanken zunehmend auszuziehen und neu anzufangen.
Carolina, wir sind beim Thema. Du hast ja in Washington eine Reportage gedreht, die du vorhin schon angesprochen hast, auch auf der Gala der Young Republican National Federation warst du, der rechtskonservativen Kaderschmiede und Jugendorganisation der Republikaner. Das sind junge Studierende aus gutem Elternhaus, die zurück zu einem weißen christlichen Amerika ohne Immigranten wollen. Wie radikal sind diese jungen Menschen und können sie in der Zukunft womöglich den Ton angeben, auch in der US-Politik? Wie schätzt du das ein?
Ja, ich finde es schwierig, von allen Menschen zu sprechen. Wir hatten Gespräche, die interessant sind. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine Tendenz darüber, wenn über eine so polarisierte Gesellschaft berichtet, dass man alle schwarz oder weiß sehen möchte, versucht zu sehen. Und es gibt ja immer diese Grautöne, die nicht vergessen dürfen. Und die letztendlich auch die wichtigen sind, weil sie helfen uns verstehen, warum die Menschen überhaupt da sind. Und ich spreche zum Beispiel innerhalb dieses Grautons zu sagen, ein Interview, das wir geführt haben dort, war mit einem Mitglied, diesem Young Republicans Club in New York. Und es geht letztendlich darum, dass junge weiße Menschen in den USA zum Teil auch keine Jobs haben. Daraufhin habe ich gefragt, würden sie denn zum Beispiel die Jobs machen, die die ganzen Migranten, die hier ohne Dokumente im Land sind, gerade machen? Und er sagte auf jeden Fall, das wären super Jobs für junge Menschen, die gerade studieren, um ihr Studium vielleicht parallel zu finanzieren und dann auf andere Jobs gehen. Er sagt, dass gerade diese undocumented immigrants, dass man so viele Migranten hat, Land, die bereit sind, diesen Job für weniger Geld machen, dass das dazu beiträgt, dass sie nie von dieser nicht so gut verdienenden Ebene, aus dieser Ebene rauskommen werden. Und vielleicht hat er einen Punkt, haben wir uns gefragt. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen ohne Dokumente in den USA genau diese Jobs haben. Natürlich gibt es die Erfolgsgeschichten, American Dream, aber viele bleiben auf der Ebene, arbeiten in der Gastronomie oder als Reinigungskräfte. Und die Frage wäre, wie man sowas balanciert. Also das, finde ich, war ein interessantes Interview. Und auf der anderen Seite hat man natürlich die etwas radikaleren jungen Republikaner, die einfach nur weniger Migranten im Land sehen wollten.
Was denkst du, Nell, als US-Amerikanerin, der neue Studentenjob als Erntehelfer für $5 die Stunde auf dem Erdbeerfeld in Kalifornien?
Ich meine, der Knackpunkt sind diese $5. Man hat zuerst die Gewerkschaften kaputt gemacht. Ich meine, die Erntehelfer waren früher gewerkschaftlich organisiert. Also der Name Cesar Chavez, das war ein großer Volksheld in meiner Jugend, weil ich bin ja aus Kalifornien. Das war so ein Gewerkschafter. Das heißt, dass die Löhne, ich meine, der Bundesmindestlohn in den USA beträgt 7,25 Euro, das seit Menschengedenken. Und dafür tut keiner freiwillig irgendwas. Das macht man aus Verzweiflung. Und weil man unter Umständen so getrafficked worden ist, wie bei vielen Erntehelfern. Also man bringt sie über die Grenze, schleust sie, nimmt ihnen den Ausweis weg, dann müssen sie halt mal lochen. Es ist alles sehr hässlich, was passiert. Und dann, es hängt damit zusammen, dass diese rechte Politik nicht nur von heute ist, sondern die arbeiten daran schon sehr, sehr lange.
Carolina, ich als jemand, der aus Polen kommt, bis tief in die Nullerjahre gab es hierzulande noch Hunderttausende oder zigtausende polnische und osteuropäische Spargelstecher und Erdbeerpflücker. Die Zeiten sind vorbei, aber nur weil in Mittelosteuropa der Lebensstandard und die Löhne nach oben gegangen sind. Das ist in Mittelamerika in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Von daher ist das schon eher ein Problem, was uns wahrscheinlich über die nächsten Dekaden noch begleiten wird, einfach über dieses ökonomische Gefälle, das diesen Hass ja auch irgendwie produziert. Sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg, der rechte Spruch der 90er Jahre schlechthin. Ich möchte bleiben bei diesen Lebensrealitäten von diesen Menschen, über die wir gerade sprechen in den USA. Du warst ja, wie gesagt, im Dezember in Washington als ehemalige Korrespondentin und einer der Protagonisten in deinem Film, der sagt ja eigentlich, die USA war für uns das Land unserer Träume und es hat sich in unseren Albtraum verwandelt, denn ich komme aus meiner Wohnung nicht mehr raus und kann nicht mehr in den Supermarkt gehen, weil wir uns vor den Eisbeamten verstecken. Erzähle uns von dieser Realität, von diesem Leben in seiner Casita, in seiner kleinen Wohnung und auch vor allem von der Aktivistin, die versucht, ihm zu helfen.
Ja, also viele Migranten, die zum Teil schon seit Jahrzehnten dort leben, wie er, der seit 30 Jahren dort lebt, trauen sich nicht mehr raus, weil die ICE Agents überall sind, in jedem Moment Menschen festnehmen können, dann nach dem ID fragen. Und wenn du illegal im Land bist, dann wirst du festgenommen und kommst in ein Gefängnis. Das muss nicht einmal im Staat sein, wo du lebst. Das kann auch irgendwo sein. Und dieser Protagonist, der das gesagt hat, hat entschieden, zusammen mit seiner Frau, dass sie zurückziehen werden in ihr Land. Sie haben zwei Kinder. Die Kinder waren noch nie im Land. Die Kinder sprechen auch kein Spanisch. Die sind in den USA geboren, gehen dort zur Schule. Und jetzt haben sie entschieden, dass sie umziehen werden, weil er sagt, das ist kein Leben. Wir verstecken uns die ganze Zeit. Sie sind sehr religiös und gehen nicht mehr in die Kirche. Sie trauen sich nicht in den Supermarkt. Und das ist nur ein Beispiel von sehr vielen. Es gibt Eltern, die sich nicht einmal trauen, ihre Kinder von der Schule abzuholen, weil sie dann festgenommen werden könnten. Und weiße Amerikaner, die als Volunteers sich bereit erklären, Latino-Kinder von der Schule abzuholen. Und wenn ich das so hören würde im Radio, würde es mir, glaube ich, schwerfallen, es zu glauben. Aber es gibt tatsächlich auch an den Schulen unterschiedliche Zeichen. Und das fand ich erstaunlich. Also Schilder, wo drauf steht, hier wurden Migranten festgenommen. Achtung, aufpassen, hier werden Migranten festgenommen. Also wirklich Warnzeichen von Volunteers, die anderen Migranten nochmal schützen möchten und sagen möchten, hey, passt auf, hier werden Migranten festgenommen, hier sind ICE Agents unterwegs und dann zwischen den Zeilen natürlich, kommt eure Kinder nicht abholen oder passt auf, wenn ihr eure Kinder abholt. Und das ist das, was ich erstaunlich fand. Oder auch Zeichen, Lukas, an bestimmten Stellen, wo bereits jemand festgenommen wurde, stehen auch Schilder dran mit dem genauen Datum, der genauen Uhrzeit, wann jemand festgenommen wurde. Und das fand ich schon etwas erschreckend, dass darauf hingewiesen werden muss, dass Menschen sich nicht mehr aus dem Haus trauen, dass man ein Leben im Haus führen muss und möglichst nicht außerhalb. Und dass man natürlich dann auch deshalb, wie der Protagonist in der Reportage überlegt, neu anzufangen, zurückzugehen, wo man einst angefangen hat, nachdem man diesen langen Weg gemacht hat, um einen Traum zu verfolgen, der jetzt für ihn, wie er sagte, für ihn zum Albtraum geworden ist.
Also vom Land of the Dreams zum Land of the Nightmares. Nell, du verfolgst die Entwicklung als Schriftstellerin natürlich, aber auch als US-Bürgerin mit Sorge. Wie hat sich deine Beziehung zu deiner Heimat verändert seit Trump 2, seit diesem Jahr?
Also ich meine, man sah es kommen, dass Trump 2 noch kommt. Also ein radikaler Bruch war das für mich natürlich nicht, aber für die meisten Freunde und Bekannte in den USA, die arbeiten ja im sozialen Bereich in irgendeiner Form. Also sowas wie, man sagt dazu, Global Health Advocacy. Also ich habe viele Freunde in Washington und die sind im Prinzip Lobbyisten, aber halt Lobbyisten fürs Gute. Und natürlich gibt es da ein allgemeines Ausbluten an Fachkräften und allen wird gekündigt, weil diese ganzen Gelder für die Entwicklungshilfe und für solche Programme, die werden alle gestrichen und gleichzeitig wurden so viele Leute gefeuert einfach von diesem Elon Musk-Projekt Doge damals, Department of Government Efficiency. Also es sind sehr viele Leute einfach so freiberuflich unterwegs, versuchen sich irgendwie über Wasser zu halten und die Hypothek gerade noch abzuzahlen, die Zinsen. Und über Politik redet man nicht so viel. Was gibt's da zu sagen? Also man liest, man sieht die Geschichten, man weiß, was los ist und tut sich immer wieder zusammen, um irgendwie irgendein Quäntchen sogenannten Widerstand zu leisten. Aber mit Argumenten kannst du die Leute nicht überzeugen, das weiß man ja längst.
Aber das widerspricht ja eigentlich so ein bisschen der Anfangsthese unserer Sendung, unseres Podcasts hier in Radio 3, der zweite Gedanke, weil wir sehen ja, dass eigentlich gerade was passiert. Dass so ein bisschen, dass es ja zu viel war. Ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen lässt, eben der Mord an Alex Priddy.
Es gibt nur genau ein Fass, das zählt, und das sind diese Midterm-Wahlen, die im Herbst stattfinden. Also wenn die Leute sich wirklich aufraffen können, ein paar Demokraten zu wählen, damit Trump nicht mehr die Kontrolle über alle Branchen der Regierung hat, dann wäre das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Hast du Angst um die Demokratie in deinem Land?
Natürlich. Also direkt die Erwartung, dass alles zusammenbricht, habe ich nicht, weil ich denke, der Pendel,
Das Pendel schlägt zurück.
Das Pendel, okay. Das Pendel kann gerade noch zurückschlagen, weil also die meisten Menschen, die sind nicht so politikaffin. Die sind es wirklich nicht. Ich glaube, sowas wie 40% der Amerikaner glauben sowieso, dass innerhalb der nächsten paar Jahre Jesus Christus wiederkommt. Und die wählen aufgrund ihres Portemonnaies, Benzinpreis. Das sind die Sachen, die für sie zählen. Und da hat Trump mit seinen ganzen Zöllen ziemlich Mist gebaut. Also alles wird teurer und es kann nur teurer werden. Dieses Problem natürlich gibt es weltweit schon aufgrund des Klimawandels. Es ist nicht so, dass es irgendwo einfacher wird, irgendwas herzustellen in Sachen Nahrungsmitteln. Und natürlich, der Benzinpreis unterliegt allen möglichen Einflüssen. Man muss nur eine Krise ausrufen. Wenn ich Donald Trump bin, dann sage ich, morgen bombardiere ich Iran. Und dann steigt der Benzinpreis. Und das macht er leider immer wieder. Also das ist ziemlich kontraproduktiv. Wenn er wiedergewählt werden wird, dann, man fragt sich, er hat natürlich einen Plan, ein bisschen zu schummeln. Also falls viele Sitze im Repräsentantenhaus ihm nicht zugutekommen, wird er sich natürlich lauthals beschweren. Und ob dann die, also das Supreme Court hat er schon mehr oder weniger in der Tasche, also das oberste Gericht, folgt ihm, das sind seine Leute, aber die Gerichte drunter, da hat er noch nicht die Kontrolle und die Wahlen sind Ländersache quasi.
Also zwei wichtige Punkte, die Nell hier anspricht. Einmal die berühmten amerikanischen Checks and Balances, so wie ich dich verstehe, sind sie noch nicht komplett aus dem Ruder, sondern man kann sich noch einigermaßen auf sich verlassen und dann der Blick ein halbes bis dreiviertel Jahr in die Zukunft, in den Oktober, die Midterm Elections, wo viele Trump-Kritiker, Kritikerinnen hoffen, dass er dort einen Denkzettel bekommt. Carolina, gleich nochmal die Frage an dich. Siehst du das auch eher so wie Nell, dass das Pendel irgendwann wieder zurückschlägt? Oder siehst du die Institutionen, die demokratischen Institutionen in den USA in ernsthafter Gefahr? Erste Frage, und ich schließe gleich die zweite Frage mit an, denn wir beide sind natürlich Journalisten und da geht es um die vierte Gewalt im Staat sozusagen, das Korrektiv der Medien. Wir haben ein Gezerre gesehen um die Show von Jimmy Kimmel. Wir haben vorgestern die Nachricht gehabt um die Massenentlassung bei der Washington Post. Aber trotzdem gibt es immer noch den Fels in der Brandung, die New York Times, andere unabhängige Medien, die immer wieder Trump auch kritisieren. Also diese beiden Fragen, einmal nach den Institutionen und nach der Unabhängigkeit der Medien in den USA.
Also zur ersten Frage, ich glaube auch an Checks and Balances und ich glaube in diesem Fall, wenn sich beweist, dass die Justiz in unterschiedlichen Fällen siegen kann, beziehungsweise wirklich ein gerechtes Resultat hervorrufen kann, dann werden wir nochmal sehen, wie die Demokratie in den USA nicht vollkommen verloren geht. Gleichzeitig denke ich, dass es bestimmte Dinge gibt und Veränderungen, die einfach nicht mehr so sein werden wie früher. Und das wird Spuren hinterlassen, auch wenn die Midterms eher für positiv für die Demokraten ausgeht. Ich glaube, die USA, die wir von früher kennen, das Musterland als Demokratie, werden wir so schnell nicht wiedersehen. Und die zweite Frage zu den Medien. Ja, das wird auch schwierig sein, weil letztendlich, Lukas, viele Medien folgen leider auch dem einfachen Gesetz des Markts. Angebot und Nachfrage. Und sie versuchen natürlich auch entsprechend Zeitungen zu verkaufen, Zuschauer zu gewinnen. Wenn das nicht stimmt, müssen bestimmte Veränderungen her. So hat es zumindest Jeff Bezos beschrieben, mit dem Beispiel von der Washington Post, was du gerade genannt hast. Hier in Kiew, in der Ukraine, gibt es keine Korrespondenten mehr von der Washington Post. Das in einer Zeit, wo gerade die Ukraine eigentlich ein zentrales Land ist, um von hier aus zu berichten. Ich weiß nicht, ob die Medien als vierte Macht wieder zurückkommen können. Ich glaube, da bedarf es finanzieller Unterstützung, auch von jeder einzelnen Person, vielleicht ähnlich wie es PR gerade macht. Sie haben ja sehr viel Budget verloren, weil Trump ihnen das Geld nicht mehr geben wollte, sie nicht weiterfinanzieren wollte. Aber sehr viele einzelne Bürger spenden jetzt Geld an NPR und sie können noch berichten und sie halten sich noch. Aber ich glaube, es könnte vielleicht eher auf solche Mäuler hinauslaufen.
Aber es wird weniger und da du gerade von dir aus schon darüber berichtest, über die Situation aus der Ukraine, wir sind für alle, die später eingeschaltet haben, mit Carolina Cimoy, der ehemaligen Deutsche Welle Washington-Korrespondentin, verbunden. Sie ist gerade als Reporterin für die Deutsche Welle in Kiew. Alles, was gerade in den USA durch US-Politik und internationale geopolitische Bedrohungslagen so passiert, das lenkt natürlich die Aufmerksamkeit auch weg von der Ukraine. Was kann und sollte Europa auch vielleicht für die Ukraine tun, wenn gerade der Rest woanders hinschaut?
Ich glaube, Europa tut schon sehr viel. Die Frage ist, ob sie alleine ohne USA genug sind für die Ukraine. Das ist eine Frage, die momentan keiner beantworten kann. Europa arbeitet natürlich daran, unabhängiger zu werden von den USA, aber das braucht Zeit. Das wird nicht von einem zum anderen geschehen.
Wir haben ja es hier eigentlich relativ bequem, Nell. Carolina nicht, die sitzt bei minus 20 Grad in Kiew, aber wir sitzen hier in einem gemütlichen Haus des Rundfunks in Berlin-Charlottenburg bei plus 25 Grad. Ja. Und wir reden über die USA, über die angespannte Lage, über Demonstrationen, einen möglichen Kipppunkt. Machen wir es uns nicht vielleicht auch so ein bisschen bequem, aus unserer Position zu urteilen, zu sagen, na, nehmt euch, reißt euch jetzt mal ein bisschen zusammen dort in den USA, erhebt das Wort, geht auf die Straßen.
Ich habe noch nie irgendjemandem gesagt, er soll auf die Straßen gehen. Also ich komme sozusagen aus der linken Szene. Ich kenne Leute, die hatten zwei künstliche Hüften mit 30, weil sie auf die Straße gegangen sind. Also es ist ein bisschen naiv zu sagen, die Polizei ist gewaltbereit, die Polizei, das sind Monster und ich gehe jetzt zu ihnen raus. No, tu es bloß nicht. Also man kann aber mit Briefe schreiben und vor allem mit Lobbyarbeit, also über Verbände, über Assoziationen. Und als Nachrichtenquelle sind sie unentbehrlich auch. Die Medien zitieren auch dauernd Forschungsinstitutionen und Organisationen, die Lobbyarbeit machen. Wenn ich wissen will, was mit der Umwelt los ist, dann gehe ich nicht zum New York Times, sondern zum Sierra Club. Und ich bin dann im Sierra Club und im Sierra Club geht zu den Repräsentanten ins Büro und sagt denen, was Sache ist und wo es lang geht. Und so muss man wirklich, also Lobbyarbeit wird immer so verschrien und dabei ist es großartig. Ich kenne so geniale Lobbyisten, die haben wirklich tolle Dinge erreicht.
Also Protest, um es abzukürzen, kann unterschiedliche Gesichter haben. Briefe schreiben für Amnesty International, auf die Straße gehen gegen ICE, aber auch Lobbyarbeit kann durchaus eine Art des politischen Protests sein.
Wenn ich den Amerikanern eines sagen könnte, wäre es Folgendes. Es gibt Telefoto-Objektive für Smartphones, dann kann man weiter wegstehen. Man muss nicht so ein Meter weit weg von dem Eisbeamten sein. Man kann auch eine Straße weiter weg sein, wenn man eine richtige Kamera hat. Und dass Fotojournalisten abgeschafft worden sind, ist halt eine vorhersehbare Tragödie. Aber es ist so, also die Menschen, die wirklich gescheites Equipment haben und die unterwegs waren, um zu fotografieren, die verdienen nichts mehr, weil eben die besten Bilder, die nah dran sind, die kommen von den Smartphones, von Beteiligten. Die müssen sich Telefotoobjektive anschaffen.
Guter Gedanke. Zurück zu unserer Anfangsfrage. Erleben wir einen Tipping Point, einen neuen Widerstand gegen die antiliberale Politik der Trump-Regierung oder sind das eigentlich alles nur Stürme im Wasserglas und Trump kann weiterhin durchregieren? Vielleicht von euch beiden dazu nochmal eine Antwort. Carolina, du zuerst gerne.
Man glaubt ja immer, dass es ein Tipping Point ist, Lukas, und dann kommt nochmal was, womit man nicht gerechnet hat. Ich glaube, da können wir mittlerweile so festhalten, vor allem was die Trump-Regierung angeht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich wieder ein Sturm und wir werden noch einiges sehen. Ich glaube, dass die Midterms tatsächlich ein Resultat vielleicht für mehr Balance in der US-amerikanischen Politik bringen könnte, wenn die Demokraten dann auch wieder die Mehrheiten haben. Aber generell wird es, glaube ich, nicht so schnell wieder bergauf gehen und wir werden auch einige Wirbel sehen.
Now.
Wenn man irgendwas in den letzten Jahren gelernt hat, ist es, dass man die Zukunft nicht voraussehen kann. Also es kommen in letzter Zeit immer mehr ganz unerwartete Dinge. Und Trump ist ja Spezialist dafür.
Dein letztes aktuelles Buch heißt Sister Europe. Du hast vor einem halben Jahr bei uns im Programm gesagt, es geht auch so ein bisschen darum, Europa als kleine Schwester unter diesen ganzen großen Big Boys, das hat dich so ein bisschen auch zum Titel gebracht, irgendwie auch Hort der Freiheit, jetzt vielleicht umso mehr?
Also die Freiheit in Europa, also die, wenn es hier eine Zensur gibt, ist es immerhin noch komplett selbst auferlegt. Und das hat man in den USA tatsächlich nicht mehr. Da mischt sich die Regierung konkret ein in das, was die Leute öffentlich sagen und sagen dürfen. Und da kann man schon stolz sein, dass man so diese schönen humanistischen Werten hier noch hochhält.
Nell Zink, Schriftstellerin aus den USA, seit 25 Jahren lebend in Deutschland. Zuerst Berlin, dann Bad Belzig. Und Carolina Cimoy aus Berlin, Journalistin, ehemalige Deutsche Welle-Korrespondentin, gerade als Reporterin in Kiew. Vielen Dank, dass ihr beide hier wart bei uns im Podcast von Radio 3, Der zweite Gedanke. Mein Name ist Łukasz Tomaszewski. Danke.
Danke, tschüss.
Dankeschön.
Der aktuelle Protest der Kulturwelt ist laut und zielt auf Emotionen. Damit gelingt es einzelnen Künstlern, gerade Trump, die Show zu stehlen. Statt Polarisierung setzt die Kultur auf Unity. Gleichzeitig ist die Lebensrealität im Land of the Free bedrückend und zunehmend autoritär, vor allem für Menschen ohne US-Pass. Wie es weitergeht, bleibt offen. Ich bin Łukasz Tomaszewski. Das war der zweite Gedanke mit der Journalistin Carolina Cimoy und der Schriftstellerin Nell Zink. Sie können uns gerne schreiben an derzweitegedanke@rbb-online.de und uns natürlich auch gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterdenken.